Ja, ich würde noch gern mit euch beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass ja vieles so richtig gut gelaufen ist. Wir danken dir, dass das Fußballturnier ein Segen war, dass das Zeugnis gut war, dass die Botschaft gut war, ja, dass es alles gut gelaufen ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch unsere Frauen auf eine Freizeit schicken dürfen und dass sie dort auch gestärkt werden, dass wir uns auch um die Kinder kümmern dürfen und ja, unsere Vater-Kind-Beziehung auch stärken dürfen. Herr Jesus, und wir möchten dir auch ganz besonders den Viktor anbefehlen und auch die Editha möchte ich dir anbefehlen wegen den Operationen. Und ja, Herr Jesus, schenk du da auch ganz viel Ruhe, Vertrauen auf dich. Und Herr Jesus, ich möchte dir auch danken für alle Leute, die für die Botschaft gebeten haben und möchte dich bitten, dass du sie auch segnest. Amen. Ja. Es geht auf den Urlaub zu. Das finde ich schön. Ihr auch? Ja? Kinder, wie lange habt ihr noch? Eine Woche. Das schaffen wir noch, oder? Nicht? Ganz am Schluss gibt es da noch Zeugnisse. Oder habt ihr die schon? Aber ihr wisst sowieso schon, was da drauf steht. Wissen es Papa und Mama auch schon? Nee. Kann man schon mal ein bisschen vorarbeiten. Ja. Ich freue mich auch auf den Urlaub. Kinder, wenn es dann losgeht, also bei uns geht es am Freitag los. Das haben wir uns dann schon wirklich verdient, oder? Jetzt haben wir ein ganzes Jahr lang geschuftet. Keine Freizeit gehabt. Und so richtig reingehängt, immer gelernt. Ja, ich habe gearbeitet oder arbeiten lassen. Und jetzt so eine Ruhephase, die haben wir uns so richtig verdient. Gell? Also es wird heute in der Predigt um jemanden gehen, der sich auch einen Urlaub gönnt. Und es ist eine richtig heiße Geschichte. Mögt ihr heiße Geschichten? Was ist eine gute Geschichte? Frag mal so rum. Ramon, was ist eine gute Geschichte? Da, wo nichts Schlimmes vorkommt, okay, ich muss dich enttäuschen, da kommt was Schlimmes drin vor. Was ist eine gute Geschichte? Aus der man lernen kann? Ja. Mit Happy End? Ja. Spannend? Okay, das haben wir alles dabei. Und ich finde ja sowieso die spannendste Geschichte, die das Wort Gottes schreibt, das ist die Geschichte von Gott und Menschen. Und es ist eine Geschichte, bei der was ganz Schlimmes passiert, ganz am Anfang schon. Aber eine Geschichte, von der Gott möchte, dass sie ein Happy End hat. Für dich und mich, für jeden Einzelnen. Und auch bei dieser Geschichte ist es so, und auch bei allem, was so zwischendrin passiert, dürfen wir nie vergessen, diese Geschichte, die soll auch ein Happy End haben. Und wenn etwas Schlimmes passiert, dann möchte Gott die Wiederherstellung, dann möchte Gott eine Rückführung und möchte, dass das Verhältnis zwischen Gott und Mensch so ist, als wäre nichts passiert. Ja? Unsere Bestimmung, die Gott uns gemacht, für die Gott uns Menschen geschaffen hat, ist, dass wir, ja, dass wir zu seiner Ehre da sind, dass er sich an uns erfreut, dass er Gemeinschaft mit uns hat. Ja, und wir werden auch in dieser Geschichte merken, dass diese Beziehung gestört wurde. Ja, wir lesen in 2. Samuel Kapitel 11. Also wir haben heute relativ viel zu lesen, aber es ist wirklich spannend. 2. Samuel Kapitel 11. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba, das ist die Hauptstadt. David aber blieb in Jerusalem. Also die Vorgeschichte, die ist die, der König von den Ammonitern, der ist gestorben. Und David denkt, oh, ich habe zu dem immer eine gute Beziehung gehabt, ich schicke da mal eine Gesandtschaft hin, dass die auch da an der Trauerfeier teilnehmen Und der neue König, der Sohn von diesem König, mit dem der David eine relativ gute Beziehung hatte, der hat Berater gehabt, die haben gesagt, ah, du, die wollen die Stadt ausspionieren. Ja. Und dann haben die diese Männer gefangen genommen, die der David abgeschickt hat, haben denen zur Hälfte den Bart abgeschnitten. Also es war jetzt kein Barbier, der jetzt den Bart schön macht, sondern die haben die wirklich, dass die wirklich lächerlich aussahen. Dann haben sie die Klamotten zur Hälfte abgeschnitten und so weiter und haben die dann zurückgeschickt, dass diese Männer dann wirklich lächerlich gemacht dann heimgehen mussten. Das war eine ganz, ganz böse Beleidigung. Und dann hatte David Leute schon mal hingeschickt, dann gingen diese ganzen Streitigkeiten los und dann haben sich die Aramäer noch miteinander mit den Ammonitern verbündet und so weiter. Das Ganze ist ein Jahr vorher passiert und jetzt ein Jahr später schickte David seine Leute wieder in den Krieg. Aber der hatte auch einen sehr fähigen General. Wir haben schon gehört, was ein General ist heute Morgen in der ersten Stunde und was der so tut. Das war der Joab. Und auf den konnte er sich verlassen. Und der Joab, der hat im Prinzip alles gemacht. Und der David, der hat sich einen Urlaub gegönnt. In dieser Zeit, wo es ziemlich, ja, wo man eigentlich denken sollte, also Israel ist eigentlich dafür bekannt, dass die Generäle vorne weggehen und nicht hinten dran stehen. Ja, die haben etwas andere Kriegsführung als andere Nationen. So im Normalfall. Ja, der David macht es hier halt mal anders. Was bringt denn David dazu? Komische Frage, ja. Vielleicht ist er ausgepowert, ausgelaugt. Ja, auf jeden Fall ist es so, wie es ist, ja. Er ist zu Hause und er liegt auf der faulen Haut bis zum Abend. Ja, vielleicht hat er sich auch morgens schon ein Gläschen gegönnt. Weiß es nicht, das steht da nicht so genau beschrieben. Dann in diesen warmen Ländern, da ist es mittags heiß, da macht man sowieso Siesta. Ja. Und abends dann, wo es dann kühler wird, da steht er dann auf. Ja. In seiner ersten Schlacht, da wo er einen Goliath besiegt hat, da ist er früh morgens aufgestanden. Aber jetzt, er ist erfolgreich. Er kann sich zurücklehnen und er kann jetzt einfach mal die anderen für sich arbeiten lassen. Vers 2. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Ansehen. Was kann die Frau dafür, dass sie so schön ist? Sehr schön. Aber der David, der lustwandelt auf seinem Dach, vielleicht hat er da noch ein paar Bäume und Garten. Ich kann mir das in so einem Palast schon richtig schön vorstellen. Und plötzlich sieht er sie. Das kann passieren. Ja, ich habe auch schon schöne Menschen gesehen. Ihr auch? Ja. Und ich freue mich, wenn ich schöne Menschen sehe. Und ich denke, boah, hat Gott die schön geschaffen. Ja, manchmal finde ich mich selber auch schön. Und denke, vielleicht freuen sich andere Menschen auch, wenn sie mich sehen. Aber ja, so ist das. Ich hoffe, euch geht es auch so, ja. Meiner Frau muss ich das immer sagen, dass sie schön ist. Und Männer, sagt es euren Frauen auch, dass sie schön sind. Damit sie ja, nicht meinen, sie müssen dieses Lob irgendwo anders herholen. Und Frauen, sagt es auch euren Männern ab und zu, dass sie schön sind. Ja. Aber der David macht hier einen Fehler. Und zwar der David, der schaut ein zweites Mal hin. Vielleicht auch ein drittes Mal. Ich weiß nicht, ob es da schon Ferngläser gab. Vielleicht hat er auch noch ein Fernglas geholt, um genau zu sehen. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist. Ich denke, wenn ich jetzt die Männer frage, ich sehe schon bei ein paar, da gehen die Mundwinkel hoch oder auch runter. Ja, da muss man schon zugeben, das ist uns auch schon passiert. Also mir ist das ganz sicher passiert. Ja. Da siehst du eine schöne Frau, vielleicht auch im Urlaub. Vielleicht ist daneben dran auch noch ein FKK-Strand, wo du jetzt in Kroatien gerade dich abgestellt hast. Und dann siehst du darüber und dann schaust du vielleicht auch nochmal hin und so weiter. Und da ist die Sünde schon geboren. Ja, in Matthäus 5, 28, da sagt Jesus, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Ja. Das ist nicht einfach so. Ja. Ist Gott jetzt schuld daran? Er hätte ja nicht so schön machen brauchen. Ja. Oder ist ihr Mann schuld? Der hätte ja ein Moslem sein können und darauf bestehen können, dass die jetzt voll verschleiert da ist. Nee, das Problem bin ich und das Problem ist in meinem Herzen. Das Problem ist nicht der Reiz, der da ist. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus Jakobus lesen. Jakobus 1 von Vers 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Ja, wir sehen hier eine gewisse Kette und die läuft ja eigentlich immer in dieser Folge ab. Zuerst ist der Reiz da. Und der Teufel reizt uns, der weiß, worauf wir anspringen. Ja, vielleicht springst du nicht auf den Reiz einer schönen Frau an, vielleicht ist dein Reiz ein anderer. Vielleicht ist es Geld. Vielleicht ist es Geltung oder irgendwelche Möglichkeiten. Dann schafft er die Möglichkeiten. Ja. Der Mann ist im Kriegsdienst, sie ist alleine. In deinem Herzen, da sind diese Begierden. Und ja, die Sexualität an sich ist ja etwas Schönes, die Gott geschaffen hat. Und auch die soll zur Ehre dienen, zu Gottes Ehre. Aber damit das möglich ist, hat Gott sie in einen Rahmen geschaffen, wie so ein Gewächshaus, wo dieses zarte Pflänzlein wachsen kann. Ja, und dieses Gewächshaus heißt Ehe von Mann und Frau. Und alles, was da draußen ist, außerhalb von diesem Gewächshaus, das ist Sünde. Und David wusste das alles, aber irgendwie, ja, er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht, Vers 3. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Also die Hethiter, das muss man vielleicht auch erklären, das war damals die militärisch gesehen am besten entwickelste Nation, oder es war so ein Volksstamm, ja, und die wurden angeheuert von allen möglichen Königen, von allen möglichen Generälen, um sich ausbilden zu lassen im Militär. Er war sozusagen ein Gastarbeiter, ja, aber ein sehr hoher Gastarbeiter, also jetzt keiner, der jetzt irgendwo als Straßenkehrer arbeitet, sondern wirklich einer, der ja, hier den König berät, den General berät und da mithilft. Ja, und der ist mit dieser Bathseba, vermutlich die Tochter von Ahitophel, die Enkelin von Ahitophel, verheiratet. Und der David wird gewarnt von diesen Leuten, die sagen, das ist doch die Frau. Die sagen ihm noch, hey, die ist verheiratet, das ist nicht irgendeine Frau, die du dir nehmen kannst. Ja? Klar, sie sagen ihm das nicht ganz so direkt, aber sie sagen ihm das so durch die Blume, durch. Ja, ist sie nicht die Frau? Ja? So wie man halt mit Leuten spricht, wo man weiß, oh, Wenn der den Knopf drückt, dann geht die Atombombe hoch. Ja. Da muss ich vorsichtig sein, wie ich mit dem rede. Ja, aber der David, der schlägt alle Warnungen in den Wind. Vers 4: Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen: Ich bin schwanger geworden. Ja, jetzt plötzlich 2 Wochen später wird es David doch ein bisschen heiß, wo er die Botschaft hört: Oh, sie ist schwanger geworden. Von wem denn? Ihr Mann ist ja nicht da. Ja, die Tat, die Sünde, die mit der Begierde begann, hat jetzt hier erstmal ihre Vollendung gefunden und jetzt plötzlich hatte David ein Problem. Und wenn du und ich sündigen, dann haben wir vielleicht erstmal auch kein Problem, weil wir abgestumpft sind. Aber irgendwann kommt die Sünde und meldet sich. Und wisst ihr, wer uns anklagt? Das ist der Satan. Ja, der Satan kommt und der sagt zu Gott: Hey, guck mal, dein Kind hat das und das gemacht. Und irgendwann kommt er auch zu uns und sagt: Hehehe, du bist der Mann nach dem Herzen Gottes. Du behauptest, du bist gläubig. Du behauptest, du lebst ein Leben nach den Vorstellungen Gottes. Und guck mal, was dir passiert ist. Ich habe es geschafft. Und du hast versagt. Ja? Und dann macht er uns fertig. Und der David, der reagiert hier nicht geistlich, sondern er reagiert fleischlich. Er reagiert so, wie wir Menschen natürlich reagieren. Ja, in seinem Bußpsalm später sagt er: Ich bin in Sünden geboren und so weiter. Er erkennt es da später alles an. Aber er erkennt hier: Hoppla. Ja. Er reagiert so, wie wir Menschen ganz nat auf natürliche Weise reagieren und wie auch Adam reagiert hat damals im Garten Eden, als er plötzlich merkt, Gott kommt und Gott sucht ihn, Gott sucht die Gemeinschaft ist nicht mehr da, es geht nicht mehr und er betreibt ein Schammanagement. Und ich denke, das ist auch wichtig. Wir haben relativ viele Leute auch mit russlanddeutschem Hintergrund, also da gibt es sowieso eine ausgeprägte Schamkultur, ja. Es ist immer wichtig, was denken die anderen, wie sehen die anderen mich und so weiter. Man möchte es vielleicht nicht zugeben, aber es ist so. Ja. Über Probleme redet man nicht. Die gibt es gar nicht. Ja. David versucht jetzt auch das erstmal hier zu vertuschen. Ja, der Adam hat es auf seine Frau geschoben, die Frau auf die Schlange. Es ist ein bisschen anders, aber es ist genau das Gleiche. Es wird irgendwie verdrängt, verschoben. Der David, der überlegt sich hier was ganz Schlaues. Er ist ja ein schlauer Fuchs. Er ruft den, schreibt dem Joab und sagt: Schick mir den Uria mal nach Hause. Ja, Vers 6. Da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen: Sende mir Uria den Hethiter. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und ob es mit dem Kampf gut stehe. So ein Heuchler, oder? Der tut so, als interessiert ihn, was da im Krieg abläuft. Und David sprach zu Uria: Geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uria das Haus des Königs verließ, folgte ihm ein Geschenk des Königs. Das ist doch verdächtig, oder? Das wird immer komischer. Also bei manchen Geschenken, da muss man sich dann schon fragen, was will derjenige, der mir das Geschenk bietet, was will der von mir? Ja. Wenn du zum Beispiel Einkäufer in einer Firma bist, und da kommt jemand zur Verhandlung und bringt dir erstmal ein Geschenk mit, dann weißt du auch, wo der Hase hinläuft. Ja, der versucht dich zu beeinflussen, dich positiv zu stimmen, damit du ihm den Zuschlag gibst. Und dass du bei der Verhandlung vielleicht nicht ganz so hart bist, dass du ihm ein paar Prozente mehr lässt, ja, weniger runterhandelst und so weiter. Nur als Beispiel. Also es gibt, ja, manchmal muss man schon aufpassen, wenn man Geschenke bekommt. Bei Gott nicht, ja. Und ich hoffe auch in deiner Ehe nicht, wenn du ein Geschenk bekommst, dann ist es nicht als Wiedergutmachung, so als Einstieg oder so, oder ich habe ein schlechtes Gewissen, was weiß ich. Da gibt es ja auch manchmal Frauen, die unterstellen ihren Männern gleich, wenn sie eine Blume bekommen, oh, der hat was angestellt. Ja. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so, sondern es ist ganz natürlich, dass ihr euch Geschenke macht gegenseitig. Hier bei David hatte es eine klare Absicht. Ich frage mich ja auch, was er da geschenkt hat, aber letztendlich ist es wurscht. Ja. Seine Absicht ist auf jeden Fall, oh, der Uria, der soll jetzt nach Hause gehen, der soll mit seiner Frau schlafen und wenn das Kind dann kommt, dann glauben alle, das ist im Urlaub passiert. Also wo jetzt der Uria dann da war, im Urlaub vom Uria. Aber der Uria, der spielt nicht mit. Entweder hat er den Braten gerochen oder er war einfach ein total authentischer Typ, der wirklich einfach seine Aufgabe richtig ernst genommen hat. Er geht nämlich nicht nach Hause. Vers 9. Aber Uria legte sich vor der Tür des königlichen Hauses bei allen Knechten seines Herrn schlafen und ging nicht in sein Haus hinab. Der David, der hat seinen Geheimdienst losgeschickt, die haben alles beobachtet und die melden jetzt dem David. Als man nun David berichtete, Uria ist nicht in sein Haus hinabgegangen, da sprach David zu ihm, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uria aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue das nicht. Und alles, was der Uria hier sagt, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie das im David geht, ob das nicht jeder dieser Sätze, ob das nicht eine Anklage ist gegen ihn. Die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf. Und Joab ist im Krieg und die Knechte, meine Kommilitonen, meine Mitbrüder, meine Brüder und Schwestern, ja, die sind im Krieg. Ich kann doch jetzt nicht einfach zu Hause bleiben. Ich kann doch jetzt nicht einfach essen und trinken. Ich kann doch jetzt keine Party feiern. Ich kann doch jetzt nicht mit meiner Frau schlafen. Nee, das geht nicht. Ja? Und der David hört jedes Mal, oh, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan. Insgesamt 5 Anklagepunkte, glaube ich. Und David sprach zu Uria, so bleibe heute auch hier. Morgen will ich dir einen Auftrag geben. So blieb Uria an jenem und am folgenden Tag in Jerusalem. Und David lud ihn ein, vor ihm zu essen und zu trinken, und er machte ihn betrunken. Er ging aber am Abend gleichwohl hin, um sich auf einem Lager bei den Knechten seines Herrn schlafen zu legen, und ging nicht in sein Haus hinab. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber so in dem Brief, stellt Uria vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uria an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, da fielen etliche von dem Volk, von den Knechten Davids, und auch Uria, der Hethiter, kam um. Hierauf ließ Joab den David den ganzen Verlauf des Kampfes melden. Und er gebot dem Boten und sprach, wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes erzählt hast und du siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr zum Kampf so nah an die Stadt herangegangen? Wisst ihr nicht, dass man von der Mauer herabzuschießen pflegt? Da stehen doch normalerweise die Bogenschützen. Das wisst ihr doch, ihr seid doch keine kleinen Kinder, ihr habt doch schon oft Krieg geführt. Wer erschlug Abimelech, den Sohn Jerubbeschets? Warf nicht eine Frau den oberen Stein einer Handmühle von der Mauer, sodass er in Thebes starb? Aber seid ihr so nahe an die Mauer herangekommen? Wart ihr wirklich so blöd? Dann sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah der Hethiter ist tot. Ja, irgendwie hatte David hier schon in dieser Lebensphase schon seltsame Verhaltenszüge angenommen. Und ja, auch uns passiert es manchmal, dass wir verschiedene komische Verhaltenszüge annehmen. Und dann machen wir uns schuldig. Der David ist hier zum Mörder geworden. Ich habe heute Morgen auch irgendwas gesagt. Mir fällt es nicht mehr ein, was, aber es war nicht so nett. Auf jeden Fall hat meine Tochter zu mir dann gesagt, Papa, deine Ausdrucksweise ist nicht akzeptabel. Ja, dann höchste Zeit, ja, Buße zu tun, umzukehren, zu sagen, ja, tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Ja. Ja, aber auch wenn wir im Glauben stehen, wir nehmen manchmal seltsame Verhaltenszüge an. Und nicht selten ist der Beginn da zu finden, wo wir uns gönnen, ein wenig Müßiggang. Ja, so, jetzt bin ich mal ein bisschen faul, jetzt liege ich mal ein bisschen auf der faulen Haut, jetzt habe ich viel Zeit, jetzt schlafe ich bis am Nachmittag und dann stehe ich mal auf und dann schaue ich mal. Und dann kommt der Satan mit guten Ideen um die Ecke. Ja. Und dann geht es weiter und weiter. Und wir sehen hier die Kette. Der David ist jetzt zum Ehebrecher geworden, zum Mörder geworden. Ja, nicht gut. Ja, und dann vergisst er auch noch seine eigenen Anordnungen. Ja. Ist ein typisches Alpha-Tier. Vielleicht kennt ihr auch solche Chefs. Ja. Alles, was gut läuft, da sind sie dafür verantwortlich. Und alles, wo schief läuft, da findet man Schuldigen. Ja, solche Wesenszüge trägt man auch in sich selbst. Ja. Wie wärst du, wenn du Chef wärst? Oder wenn du Chef bist, wie bist du, wenn du Chef bist? Und der Bote ging hin, ab Vers 22, und er kam und berichtete David alles, was ihm Joab aufgetragen hatte. Und der Bote sprach zu David, die Leute waren stärker als wir und machten einen Ausfall gegen uns auf das Feld, wir aber drängten sie zurück bis vor das Tor. Und die Schützen schossen von der Mauer auf deine Knechte, sodass etliche von den Knechten des Königs umkamen. Und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Dieser Bote, der hatte so viel Schiss vor David, dass er gar nicht abwartet, die Reaktion von David, sondern der fängt gleich an, ihm alles aufs Butterbrot zu schmieren und gleich auch das Alibi vom Joab, was er ihm gesagt hat, der sagt gleich alles frei raus, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Botschaft hinter mir. Ist ja keine positive Botschaft, wenn du so ein Botschafter bist. Ein Sieg will jeder verkündigen, aber keine Niederlage. Ja, und was machte David? Sage zu Joab, lass diese Sache nicht böse in deinen Augen sein. Denn das Schwert tötet bald diesen, bald jenen. So ist es halt im Krieg. Ja, mal trifft es den einen, mal den anderen. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihn ermutigen. Ja, der macht jetzt noch eine Predigt draus. Der sagt, ermutige Joab. Als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorüber war, also ich weiß nicht, wie lange da die Zeit war, ich weiß auch nicht, wie dies hier in Deutschland ist, weil mich solche Traditionen nicht so arg berühren, aber es gibt da wohl etwas so, was so üblich angesehen wird. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Ja, der David denkt, oh, jetzt tröste ich diese Frau. Ja. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Und wir sehen hier, es von dieser Tat bis hier, Ende von diesem Kapitel, sind jetzt ungefähr 9 Monate vergangen, bis das Kind jetzt geboren ist, also so die normale Tragezeit. Und wir sehen, die ganze Zeit über redet Gott nicht zu David, aber das heißt nicht, dass Gott diese Sache gutheißt oder dass Gott da den Mantel des Schweigens drüber schiebt. Ja, die Augen des Herrn fanden es böse. Ja, und wenn du und ich böse sündigen, ja, vielleicht muss man an dieser Stelle auch einfach sagen, wir neigen dazu, jetzt hier Ehebruch und Mord als besonders schwere Sünden einzustrafen. Und ja, es sind auch schwere Sünden. Die Bibel spricht bei sexuellen Sünden auch davon, dass die besondere Schwere darin liegt, dass wir uns selber und auch andere Menschen schädigen und halt auch nachhaltig schädigen. Und beim Mord, ja, spricht für sich da im Prinzip. Du nimmst anderen Leuten das Leben, das sie für Gott führen könnten. Das ist schon eine besondere Schwere, aber Sünde ist Sünde. Ja, und es ist jetzt vor Gott bist du genauso sündig, wenn du auch nur gelogen hast. Oder wenn du deinen Ehebruch nur in deinem Herzen begangen hast. Es ist Ehebruch. Ja. Auch wenn du jetzt kein Kind dabei gezeugt hast. Oder damit es nicht rausgekommen ist, jetzt vielleicht niemanden umgebracht hast, sondern bloß die Pille danach genommen hast oder gegeben hast oder was weiß ich. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir unsere Schuld vertuschen können, wie wir ein Schammanagement betreiben können. Aber vor den Augen des Herrn ist Sünde Sünde und Sünde trennt von Gott und Sünde ist böse. Und wenn wir Schammanagement betreiben, gibt es einen Vers, da gibt es viele Verse, aber einen, den ich besonders heute noch erwähnen möchte, ist Sprüche 28, Vers 13. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Ja, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du sie verheimlichen willst, das ist das, was Leute am weitesten treibt, das ist in den Suizid. Ja. Das ist so die letzte Stufe von der Variante, die der Teufel für dich parat hast, wie du deine Schuld verheimlichen kannst. Das wird nicht funktionieren, weil die Schuld bleibt da und irgendwann stehst du vor Gott. Ja. Vielleicht kriegen es die Menschen nicht mit. Und du ersparst dir das, ihnen in die Augen zu schauen und alle möglichen Reaktionen, die du dir auch ausmalst, die vielleicht passieren, vielleicht aber auch nicht. Ja? Die ersparst du dir. Aber du ersparst dir nicht, dass du vor Gott stehen wirst. Aber der Vers geht weiter. Sprüche 28, Vers 13. Nochmal, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ja. Es gibt einen Ausweg. Und der geht über Bekennen und Lassen. Ja. Es gibt da noch andere Verse. Jakobus 5, Vers 16. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, für Heilung braucht man auch manchmal Hilfe, Unterstützung. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, den kennen viele auswendig. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also es gibt einen Ausweg. Und der erste Punkt ist Sündenerkenntnis. Ich muss mir erstmal darüber bewusst werden, dass ich etwas Böses getan habe. Kapitel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und er nährte es, so dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Er aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Das ist, wie es der Paulus auch im Römerbrief sagt: Warum bin ich als Mensch schuldig? Warum bin ich überhaupt fähig, Schuld zu erkennen? Weil ich erkenne, wenn jemand anderem eine Schuld getan hat. Ja, und wenn ich es dann auf mich anwende, dann sehe ich, oh, ich habe auch schon anderen gegenüber Schuldigkeiten getan. Und wir sehen hier beim David, der David kennt das Gesetz, er kennt alles und er trifft auch ein gerechtes Urteil. Vielleicht auch ein bisschen ein hartes Urteil, ja, wegen einem Lamm jetzt, dass der Mann des Todes ist. Vielleicht will er auch einfach nur, es ist nur eine Ausdrucksweise, der ist schuldig und er soll es vielfältig bezahlen. Ja, das war so im Gesetz vorgeschrieben. Aber er erkennt immer noch nicht, dass er selber schuldig ist. Ja. Wie oft geht es dir so, dass du siehst, wer wem irgendwo was schuldig ist, wo jemand irgendwo sündigt? Du weißt ganz genau, oh, 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 da hat er was Böses getan. Aber ich selber, da lege ich einen anderen Maßstab an. Ja, und jetzt muss der Nathan, der sich diese Geschichte hier ausgedacht hat, auch weil man ja zum König nicht einfach so kommen kann, weil vielleicht gibt es dann gleich eine Retourkutsche. Ja, vielleicht sagt er, was? Okay. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen, ja, nicht die Gegner, du. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken, und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel am helllichten Tag tun. Ja, das ist dann in den Kapiteln danach passiert mit Absalom. Wir sehen hier, der David wird hier konfrontiert mit seiner Sünde ganz konkret. Und vielleicht brauchst auch du und brauch auch ich diese direkte Konfrontation, so wie meine Tochter das heute Morgen mit mir gemacht hat. Ja? Deine Sprache oder deine Ausdrucksweise ist momentan nicht akzeptabel. Ja. Ganz direkt. Wir brauchen diese Nathans in unserem Leben, die uns auch auf die harte Tour sagen: Hey, das, was du da tust, das ist Sünde. Und wenn ich heute dieser Nathan hier bin mit der Predigt, dann bin ich das an dieser Stelle gerne, auch wenn es weh tut. Weil das Ziel nicht ist, dass es weh tut, sondern das Ziel ist Wiederherstellung. Schau in dein Leben rein. und überleg. Das, was du da getan hast und das du bis jetzt so erfolgreich vertuscht hast, das nennt Gott Sünde. Du bist der Ehebrecher. Du bist der Unzüchtige. Du bist der Mörder. Ja. Auch wenn du es nur in Gedanken getan hast. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Das ist nämlich der wirkliche Grund, warum das so schlimm ist. Natürlich ist es schlimm, dass er den Ehebruch begangen hat, und natürlich ist es schlimm, dass er den Uriah umgebracht hat. Aber das Allerschlimmste ist, dass er gegen Gott gesündigt hat. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben, und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten, er aber wollte nicht. Und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm. Und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot? Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Sie sprachen: Es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot? Er sprach: Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, so dass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr, und sie gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Salomo, und der Herr liebte ihn. Und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidja, um des Herrn willen. Joab aber kämpfte gegen die Ammoniterstadt Rabba und nahm die Königsstadt ein. Und Joab sandte Boten zu David und ließ ihm sagen: Ich habe gegen Rabba gekämpft und auch die Wasserstadt eingenommen. So sammle nun das übrige Volk und belagere die Stadt und erobere du sie, damit nicht ich sie erobere und sie nach meinem Namen genannt wird. Da sammelte David das ganze Volk und zog hin nach Rabba und kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein. Und er nahm die Krone ihres Königs von dessen Haupt, deren Gewicht ein Talent Gold betrug und die mit Edelsteinen besetzt war, und sie kam auf das Haupt Davids. Er führte auch sehr viel Beute aus der Stadt. Auch das Volk darin führte er weg, und er stellte sie an die Sägen und an eiserne Werkzeuge und an eiserne Beile und brachte sie zu den Ziegelformen. So machte er es mit allen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David samt dem ganzen Volk wieder nach Jerusalem zurück. Ja, dieses im Ehebruch gezeugte Kind muss sterben. Und ich denke hier an gewisse Parallelen. Ja. Ein anderer Sohn Davids, der musste auch sterben. Für deine und für meine Schuld. Und vielleicht musste hier dieses Kind auch sterben, damit der David sieht: Meine Sünde ist tot, sie ist weg. Und wir sehen, er hatte dann mit dieser Frau, die jetzt dann ja seine rechtmäßige Frau war, da kam dann ein anderes Kind, ein Kind der Freude. Und wir sehen, dass diese Sexualität im richtigen Rahmen sie ist eine Freude. Ja? Und auch das Ergebnis hier, der Salomo ist eine Freude. Und auch der Salomo, der wird ja ein richtig großer, vernünftiger, kluger, weiser König. Ja? Und eigentlich könnte er ja mit dieser Vorgeschichte, wir haben vorher uns überlegt, was wir unseren Kindern so erzählen. Ich weiß ja nicht, wie der Salomo diese Geschichten so alles mitbekommen hat. Aber er hat auf jeden Fall die Geschichte mitbekommen, auch von der Wiederherstellung, wie David wiederhergestellt wurde. Und deswegen hatte er auch die Möglichkeit, ein ganz normales Leben oder ein gesegnetes Leben aufzuwachsen, weil er in diesem gesegneten Raum aufgewachsen ist. Der Nathan war ja wohl der Erzieher auch und hat da mitgewirkt an der Erziehung. Und wir sehen hier, auch der David darf am Schluss wieder, er kriegt seine Kampfeskraft wieder, er kann wieder, er wird wiederhergestellt von Gott. Ja? Er steht vor Gott, er darf kämpfen, er darf siegen und Gott geht wieder mit ihm. Und David hat diese ganze Geschichte im Psalm verarbeitet, in Psalm 51. Wir machen nachher noch ein bisschen Anwendung, aber vom Thema selbst möchte ich damit schließen. Er schreibt einen Psalm. Ja, diese Sünde von David, auch wenn er sie versucht hat zu verheimlichen, die ist ja gar nicht so heimlich abgelaufen. Ja. Er hat Boten geschickt, die sich nach der Frau erkundigt haben, nach dieser Bathseba. Es gab ständig Boten, die irgendwo involviert waren. Und ihr glaubt doch nicht, dass das alles irgendwie, dass da kein Mensch was mitbekommen hat. Es lief halt alles irgendwie hinter vorgehaltener Hand. Man hat da getuschelt und. Das ganze Volk wusste Bescheid. Die ganzen Gegner wussten Bescheid. Die haben über David gelacht. Die haben über Gott gelacht, haben gesagt, er hat, Gott hat seinen eigenen König hier nicht mehr im Griff. Ja. Und jetzt, wo er Buße tut, verarbeitet er dies in diesem Psalm. Ja. David hat einen Vorsänger und dieser Vorsänger sagt dem Volk, hey, hört her, das hier ist das Lied, das der David komponiert hat. Er hat es komponiert, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war, als er diesen Ehebruch begangen und diesen Mord und so weiter. Ihr kennt ja die ganze Geschichte jetzt. Ja. Sagte, und das hier ist, wie er jetzt das Ganze verarbeitet. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ja, wenn ich merke, dass ich dreckig bin, dass ich mich beschmutzt habe, dann will ich sauber werden. Dann will ich rein werden. Es ist wie wenn du nach einer dreckigen Wanderung zurückkommst. Du sehnst dich nach einer guten Dusche. Ja, und so geht es dem David hier. Der David möchte rein werden. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein, ja nicht allein, das ist glaube ich eine schlechte Übersetzung, vor allem an dir, hätte ich jetzt gesagt, vor allem an dir habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Ysop. Ja, das ist dieser Büschel, mit dem sie das Blut auf den Altar gespritzt haben. Entsündige mich, also nimm die Sünde weg von mir. So werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du keinen Gefallen, sonst wollte ich dir sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ja, der Ramon hat gestern schon zu mir gesagt, das ist eine spannende Geschichte, er kennt sie. Der hat sie mir gestern auch schon zu Hause nacherzählt, als er gemerkt hat, dass ich mich zu diesem Thema vorbereite. Die ist wirklich spannend, gell? Und sie hat ein Happy End. Sie ist zwischendrin schlimm. Und am Schluss sehen wir aber, dieser David wird wieder hergestellt. Deswegen denke ich, es ist eine gute Geschichte. Ja. Und ich denke, du und ich, wir stehen immer wieder an dieser Position vom David. Hoffentlich nicht allzu oft, aber ab und zu stehen wir da. Und es ist gut, wenn wir dann erkennen, und wenn wir es nicht erkennen, wenn uns jemand sagt, hier, mein Freund, da, hier hast du gesündigt. Ja. Aber vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst gar nicht der David. Den David haben wir jetzt lange betrachtet, es gibt ja noch andere. Vielleicht bist du der Nathan. Ja. Sei mutig, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, sprich nicht mit anderen darüber, sprich mit ihm darüber, sprich mit Gott darüber. Ja. Hilf deinem Bruder, deiner Schwester, das Leben mit Gott zu bereinigen. Hilf diesen Wunsch nach Reinigung, nach dem Reinwaschen, nach der Dusche zu wecken. Ich habe einen Mieter jetzt gehabt vom Wohnmobil und der hat mir gestern noch ein Buch geschenkt. Das heißt Sex und sein Erfinder. Also das ist ein gläubiger Mieter gewesen und der hat an diesem Buch auch irgendwie mitgearbeitet. Und da gibt es, ja, und mit dem habe ich mich dann unterhalten, als ich ihn zurück zum Bahnhof gefahren habe, weil er wollte wissen, über was ich heute predige. Da hat er gesagt, du darfst die Frauen da nicht rausnehmen. Ja? Die Sünde hatte David gemacht, aber der war doch verheiratet. Der hatte mehrere Frauen. Ja? Und deswegen erwähne ich das heute auch noch. Das steht hier in der Geschichte nicht drin. Aber ich frage mich auch, warum ist der David, nachdem er jetzt diese Begierde bekommen hat, warum ist er nicht zu einer von seinen Frauen gegangen? Haben sie zu viel an ihm rumgemeckert? Oder hat er die Lust an ihnen verloren, weil sie älter geworden sind? Und da war jetzt eine Junge. Oder, ja, ihr Frauen, ihr habt da auch einen großen Anteil. Ihr könnt euren Männern helfen, dass sie eine gewisse Resistenz haben auch. Ja? Dass sie nicht ein zweites Mal hinsehen und ein drittes Mal. Ja? Da habt ihr auch eine Verantwortung mit. Das wollte ich hier auch noch loswerden. Ja? Also es gibt verschiedene Positionen, wo wir uns hier in dieser Geschichte finden können. Und ich hoffe, wir finden uns darin. Und ich hoffe, wenn wirklich irgendwas ist, dass wir es in Ordnung bringen. Ja? Egal wie schlimm die Sünde ist. Und wenn wir jetzt in Urlaub gehen. Ja? Es werden Reize kommen, der unterschiedlichsten Art und Weise. Ja? Bleiben wir am Wort Gottes dran? Bleiben wir beschäftigt? Halten wir uns geistig fit? Geistlich fit? Ja? Dass diese Reize, auch wenn sie da sind, dass sie in uns nicht zur Begierde werden. Oder gar zur Sünde. Ja. Das ist das, was ich hier heute jetzt zum Anfang oder fast Anfang des Urlaubs, weil ich bin nächste Woche nicht mehr da, bei uns geht es am Freitag los, was ich euch und auch mir mitgeben möchte, dass wir da auch prophylaktisch tätig werden. Ja. Es ist immer besser, Müll zu vermeiden, als sich nachher darum zu kümmern, wie man diesen Müll irgendwie entsorgt. Ja. In dem Sinne, Gott segne euch und vergesst nicht, unsere Aufgabe ist es, mit egal was wir tun, zur Ehre Gottes zu leben. Ja, ob wir arbeiten, ob wir im Urlaub sind, ob wir jetzt gerade predigen oder ob wir zuhören, ob wir beim Fußballturnier sind, ja, ob wir aufs Dorffest gehen und so weiter. Egal was wir tun, es soll zur Ehre Gottes dienen. Ja, seid kreativ, macht das und genießt den Urlaub, wenn es dann soweit ist. Ja. Ich möchte noch beten.